Liebe Freunde, wir beginnen also jetzt mit dem dritten Schöpfungstag. Da geht es also um die Scheidung, vor allem einmal des Trockenen und des Wässrigen. Das ist der erste Schritt und dann weiter passiert am dritten Tag das, dass die Pflanzen gebildet werden, aber nach ihrer Art, also als Gruppenseelen erst gebildet werden. Also wenn es da am Anfang heißt, Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim El Makom Echat Veterae Hayabasha Vayichen. Also und es sprachen die Elohim, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort und es werde sichtbar das Trockene. Und so geschah es. Also es beginnt als eine Scheidung zwischen flüssig und fest, wobei wir ja immer wieder festhalten müssen, das sind alles Ereignisse, die sich in der Seelenwelt abspielen. Also es hat noch nichts mit unserem äußeren Flüssigen und Festen zu tun, nicht einmal mit dem Ätherischen noch, sondern es ist wirklich also in der Seelenwelt. Es wird also seelisch vorbereitet. Aber hier erstmals wird angedeutet eben, dass das Trockene hervorkommt und das bereitet also vor die Bildung des festen Erdelements. Das Trockene, das ist eben das, was da mit dem Wort Yabasha oder mit dem Artikel Hayabasha ausgedrückt wird. In der dritten Zeile ganz unten, das erste Wort von rechts, ganz unten auf der Seite, Hayabasha, das Trockene. Das Trockene, also der HA ist wieder der Artikel dazu, der unmittelbar daran gehängt ist, Yabasha, Trockenes. Und dieses Trockene, das werden wir dann sehen, das metamorphosiert sich weiter zum eigentlichen Erdelement, das dann Eretz oder Aretz genannt wird, und das kennen wir aber eigentlich auch schon vom Anfang her, wenn es am Anfang heißt, also die Elohim schufen Himmel und Erde, da kommt auch das Wort Haaretz und da ist dieses Aretz auch drinnen, die Erde. Trotzdem muss ja doch ein gewisser Unterschied sein, wenn das hier jetzt noch einmal besonders erwähnt wird, als etwas, was jetzt ganz neu hervortritt. Also im ersten Fall war es eben so, dass wir eine große Weltenscheidung überhaupt hatten zwischen dieser himmlischen Welt und der irdischen Welt. Und das heißt, wenn dort Haaretz als die irdische Welt genannt wird, so ist das ein ganz großer Weltbezirk noch, könnte man sagen. Und zwar der Weltbezirk, dem sich, man könnte sagen, die Elohim gegenüberstellen. Die Elohim bleiben nämlich mit der himmlischen Welt, mit dem Hashamayim verbunden. Und sie sehen in gewisser Weise, zumindest sehr bald dann am ersten Schöpfungstag hinunter auf diese Erdenwelt. Also dann, wenn das Licht geschaffen ist und sie sehen, dass es gut ist, dann sehen sie es deswegen, weil sie außerhalb dieser Erdenwelt stehen und auf diese hinunterblicken und ihre Schöpferkräfte von nun an von außen hineinwirken lassen in die Erdenwelt. Also sie sind nicht mehr unmittelbar selbst drinnen in dem Geschehen. Das sagten wir ja, dass ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt überhaupt in der Weltentwicklung war, dass dadurch die Elohim auch ihr Gegenstandsbewusstsein entwickelt haben, im ganz großen kosmischen Maßstab. Und was da im ganz großen kosmischen Maßstab passiert, das setzt sich jetzt sozusagen im kleineren fort. Wenn wir als Zwischenschritt noch den zweiten Schöpfungstag hernehmen, wo also diese Scheidung stattfindet, wo es also diese Feste gibt dann, also wo die Feste am Himmel gebildet wird, das haben wir ja besprochen dann das letzte Mal, also im letzten Semester besprochen, dass diese Scheidung stattfindet und es geschieden wird zwischen den Wassern über der Feste und den Wassern unter der Feste. Und bitte? Magim, genau, Magim. Magim, also Wasser, das Wässrige ist zunächst einmal immer Magim. Kann dann, wenn es das himmlische Gewässer wird, wird es Shamagim, also dann kommt noch diese Feuerkraft des Geistes hinein, in dieses strömende, fließende Element. Dann sind es die himmlischen Gewässer und die werden eben geschieden von den irdischen Gewässern, die nur dieses Magim drinnen haben. Wir haben dieses Wort Magim ja auch ausführlicher betrachtet. Es ist einerseits drinnen im M, naja, man möchte sagen, was Genießerisches fast. Ist immer sowas mit den Lippen verkosten, das ist halt unser kleines Beispiel. Aber es ist, man könnte sagen, ein Weben und Leben und ein Genießen der strömenden Sinnesqualitäten. Also das heißt, es hat sehr viel zu tun mit jener Region der Seelenwelt, die Rudolf Steiner genannt hat, die Region der flutenden Reizbarkeit, also wo unsere Sinnesqualitäten herstammen. Und Mayim, diese irdischen Wasser, Mayim, dieses seelische Erleben, das dem zugrunde liegt, ist eigentlich ein Genießen dieser flutenden Sinnesqualitäten. Also das steckt seelisch dahinter. Und diese Wasser, diese irdischen Wasser haben wir jetzt auch. Die sind ja jetzt auch da und die sollen sich jetzt einmal an einem Ort der Erde sammeln und an einem anderen soll dann das Trockene sichtbar werden. Also Hamayim, die Wasser, die kommen da nach wie vor vor. Das heißt am Anfang, Vayomar Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim. Also es sammeln sich die Wasser unter dem Himmel. Die himmlischen Gewässer werden dadurch nicht weiters angetastet, aber eben die unter dem Himmel sind, also Hamayim oder Mayim ohne Artikel gesprochen. Aber gehen wir noch einmal kurz zum zweiten Schöpfungstag. Da ist also diese Feste entstanden und die Scheidung zwischen den himmlischen Gewässern und den irdischen Gewässern. Und wir sagten, dass das eigentlich nur der Anfang eines Prozesses ist, der bedeutet, dass die ganze Seelenwelt, die ganze astralische Welt gegliedert wird. Dass die eine, wie soll ich sagen, geordnete Struktur bekommt, was letztlich darauf hinausläuft, dass die Anlage der Planetensphären geschaffen wird, im Seelischen einmal, also sozusagen das seelische Vorbild dessen, was dann später die äußeren Planetensphären wird oder die äußerlich erlebbaren Planetensphären wird. Ja, ganz äußerlich sinnlich erleben wir ja überhaupt nicht mehr dann diese Punkte und die da herumsausen. Also die Sphäre ist eigentlich was, was ja im Ätherischen dann schon ist. Aber vorbereitet wird es im Astralischen. Also eine Gliederung, eine viel reichere Gliederung der Seelenwelt tritt auf letztlich in diese sieben planetarischen Sphären. Also das heißt, wir haben am ersten Schöpfungstag eine ganz große Teilung. Überhaupt könnte man sagen, es wird abgelöst, herausgelöst am ersten Tag die Seelenwelt, die Astralwelt aus der himmlischen Welt, aus dem, was Rudolf Steiner auch das Devachan nennt. Das ist die eigentliche Trennung, die am Anfang stattfindet. Und was am Anfang mit Haaretz bezeichnet wird, ist im Grunde die ganze Seelenwelt, die ganze Astralwelt. Und die wird eben am zweiten Schöpfungstag noch weiter gegliedert eben in diese Planetensphären, wobei das aber ein Prozess ist, der erst vollendet ist. Dann am vierten Schöpfungstag, geht also weiter, ist nicht gleich am zweiten Tag fertig, aber dort beginnt diese Scheidung in die Planetensphären. Und jetzt aber am dritten Schöpfungstag ergreift diese Scheidung die Erdenwelt als solche. Das heißt, jetzt passiert innerhalb der Erdenwelt im Kleinen. Also das, was jetzt sozusagen unsere kleine Erdensphäre ist, die sich jetzt schon herausgebildet hat, innerhalb der kommt es jetzt noch zu einer weiteren Teilung. Also da musste die Voraussetzung sein, dass schon vorher die ganzen Planetensphären sich ausbilden oder zumindest teilweise schon ausgebildet haben. Jedenfalls muss die irdische Sphäre, die irdische Astralsphäre als etwas Gesondertes schon herausgekommen sein. Und das wurde eben vorbereitet durch den zweiten Schöpfungstag. Und jetzt am dritten gliedert sich die Erdenwelt weiter. Und aus diesen strömenden irdischen Gewässern, Mayim, löst sich also heraus oder scheidet sich davon das Trockene, Yabasha. Versuchen wir, dieses Wort zum Bild werden zu lassen, so wie man das also aus der hebräischen Sprache schöpfen kann. Yabasha. J. Also am Anfang ein J. Ein J, das steht, also der kleinste hebräische Buchstabe, wir haben öfter schon gesprochen, die Kabbalisten sehen ihn als die Wurzel aller hebräischen Buchstaben an, aus der es entsprungen ist, und es ist zugleich ein Zeichen für das Ich oder für die Ich-Kraft, also für den individuellen Geist überhaupt. Also das heißt, etwas von Ich-Kraft ist da drinnen in dem, was mit Yabasha gemeint ist. B, B, B schafft immer eine Hülle, eine Blase, also irgend so einen abgesonderten Bezirk. Also wir haben einen abgesonderten Bereich, könnte man sagen, in der Seelenwelt, in den Ich-Kraft hineinwirkt oder in dem Ich-Kraft drinnen wirkt. Das Ganze befeuert, wenn man so will, mit dem Shin. Shin ist für die Hebräer vor allem immer das Zeichen für das strahlende Feuer. Dieses Zischen des Feuers lebt da drinnen, aber es ist natürlich geistig gemeint. Es ist also das geistige Feuer. Also man könnte sagen, der geistige Funke, der mit dem Ich hineinkommt, wird innerhalb dieser Hülle zur Flamme entfacht. Also da zischt es und brodelt es sozusagen durch dieses geistige Feuer. Und am Schluss steht noch ein He, also der Konsonant H, der aber nicht weiter gesprochen wird, im Wort Yabasha. Es drückt sich nur dadurch aus, dass es ein bisschen behaucht am Ende ausgesprochen wird, also etwas nachströmt der Atem, Yabasha. Das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Beseelung. Also es steht dieses Wort Yabasha zunächst als Bild, stellt es nichts anderes dar als einen abgeschlossenen, ich würde in dem Fall sagen sogar relativ engen Bezirk der Seelenwelt, in dem Ich-Kraft lebt bis zu einem gewissen Grad und in dem das geistige Feuer entzündet worden ist. Und das Ganze aber auch beseelt. Also es ist ein beseeltes, stark beseeltes, durchgeistigtes astrales Gebilde, könnte man sagen. Also hat zunächst überhaupt nichts mit dem direkt zu tun, was wir uns als was Trockenes vorstellen. Klar, aber im Seelischen gibt es keinen Staub oder so. Also im Seelischen ist es etwas anderes. Das J da drinnen als Zeichen für das Ich, das ist dasselbe, was etwa im Griechischen im Jachos lebt, im Wort Jachos, was eigentlich der Bacchus ist. Also da ist auch eigentlich der Ichus, nichts anderes. Also die Ich-Kraft, das hat ja der Steiner öfters erwähnt. Also was können wir mit diesem Bild anfangen jetzt in der Situation? Also es geht darum, dass jetzt in der Erdenwelt nämlich etwas passiert. Es passiert etwas ganz Wichtiges, nämlich es werden, man könnte sagen, seelische Einzelwesen herausgebildet. Vorher haben wir so das ganze große astralische Meer, wo zwar von außen hohe geistige Wesenheiten hinein wirken, aber innerhalb dieses, wie soll ich sagen, astralen Meeres gibt es keine einzelnen Seelenwesen drinnen sozusagen, sondern es ist noch eine ganz ineinander wogende, ineinander strömende Welt, diese Seelenwelt zunächst. Und alles, was Geistwesen ist, wirkt von außen herein. Es ist also zumindest also keine Möglichkeit bis jetzt gegeben, dass sich Geistwesen in dieser Astralwelt, na, man kann nicht sagen verkörpern, verkörpern ist, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken, verseelen sollen. Also das heißt, sich mit einem Astralleib im Grunde umgeben. Auf das läuft es nämlich hinaus, also dass so etwas wie einzelne Astralleiber da jetzt gebildet werden. Das war bis jetzt noch nicht möglich. Eine Vorstufe dazu war die Ausbildung der Planetensphären. Man könnte ja auch sagen, also wenn die im Seelischen ausgebildet werden, so sind das also die Astralleiber der Planetensphären. Aber das sind also ganz große noch. Jetzt werden sozusagen kleinere Astralleiber gebildet in der Erdenwelt selber. Also das heißt, damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass geistige Wesen, also das heißt Wesen, die zumindest über ein Ich verfügen, da heruntersteigen können, hereinsteigen können in diese Erdenwelt. Das ist ein ganz entscheidender Schritt. Weil vorher eben hat alles nur von außen hineingewirkt. Bis dahin. Und wie soll ich sagen, die geistige Wirkung ist natürlich eine ganz andere, wenn die geistigen Schöpferkräfte von außen in die Welt hineinwirken, als wenn sie von innen heraus wirken. Den Unterschied, den haben wir ganz stark, wir haben den Funken, den Ich-Funken der Elohim in uns. Die Elohim haben aber von außen her eingewirkt, um die Schöpfung zu schaffen, und wir sind berufen, sie in gewissem Sinn weiterzuführen, aber indem wir sie von innen heraus beleben und von da heraus, aus diesem Zentrum heraus, die schöpferischen Kräfte aussenden. Die Elohim schicken sie von der Peripherie herein, könnte man sagen. Wir schicken sie aus unserem Zentrum, aus unserem Ich heraus. Und das Ich der Elohim hat aber eben kosmische Dimensionen, das umfasst den ganzen Umkreis und arbeitet von dort nach innen. Jetzt entsteht langsam die Möglichkeit, dass Geistiges von innen heraus aus dem Zentrum ausstrahlen kann. Das ist also ein neuer Faktor, der dazukommt, könnte man sagen, ein neuer Schöpfungsfaktor, der dazukommt in gewisser Weise. Denn überall, wo Ich-Kraft wirkt, ist Schöpferkraft vorhanden. Also das ist der Beginn der wirklich schöpferischen geistigen Wirkung. Ja, bitte.
Kommt als Träger dieser neuen Astralleibe jetzt in Frage, auf den Punkt, wo wir sind?
Werden wir dann darauf kommen, aber ich kann schon voraussagen, es sind zunächst also die Gruppenseelen der Pflanzen eben, die heruntersteigen. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Vortrag dann besprechen, der übrigens nicht nächste Woche ist, weil nächste Woche ist in Brunn öffentlicher Vortrag, ausnahmsweise mal am Dienstag, also erst in 14 Tagen hier wieder. Aber da werden wir das dann ausführlicher besprechen. Es sind die Gruppenseelen der Pflanzen, die Nachkommen oder Abkömmlinge, könnte man sagen, der Geister der Weisheit sind. Die Geister der Weisheit stehen noch zwei Stufen über den Elohim in Wahrheit. Also sind höhere Wesenheiten als die Schöpfergötter der Erdenwelt. Und die senden Abkömmlinge von ihnen, könnte man sagen. Man kann nicht direkt sagen Nachfahren, weil sie sind kleiner von ihrer geistigen Kapazität her. Also sie haben nicht dieselbe geistige Kapazität wie die großen Geister der Weisheit, aber sie sind Abkömmlinge von ihnen in gewisser Weise. Man könnte sagen Abschnürungen von mir aus auch. Und die steigen herunter als Erste in die Erdenwelt. Die sind die Ersten, die hinuntersteigen. Sie haben Ich-Kraft in sich, sind dadurch schöpferisch tätig und die leben dann in dieser Erdenwelt zunächst einmal. Und wie wir auch dann noch näher besprechen werden in 14 Tagen, ist es zunächst auch eine Siebenzahl von Gruppenseelen der Pflanzen, die heruntersteigen. Das hängt auch wieder zusammen mit den Planetensphären, in dem also jede dieser Gruppenseelen dann einer bestimmten Planetensphäre auch zugeordnet ist oder von dort heruntergestiegen ist letztlich. Und damit tragen sie auch alle die Erfahrungen, könnte man sagen, die sie eben in diesen großen kosmischen Dimensionen gemacht haben, herunter in die Erdenwelt. Und es ist auch heute so, dass die Gruppenseelen der Pflanzen ihren eigentlichen Sitz im Zentrum der Erde haben. Sie holen zwar die ganzen kosmischen Kräfte herein, aber ihr gemeinsames Zentrum haben sie im Mittelpunkt der Erde im Grunde. Von dort aus wirken sie. Und da wird jetzt also geschildert, wie die ersten großen Gruppenseelen der Pflanzen, also diese sieben eben heruntersteigen. Später werden sich die dann in weitere Gliedern und sozusagen wieder Nachkommen haben und so entstehen dann langsam die Gruppenseelen dieses ganzen Reichtums, den es heute in der Pflanzenwelt gibt, wo ja jede Gattung zumindest ihre eigene Gruppenseele hat. Also da gibt es schon dann mehr als sieben, aber sieben große Übergeordnete, könnte man sagen. Die kommen jetzt herunter. Und die steigen eben hinein in diese, wenn man so will, Astralleiber, die jetzt durch dieses Wort Yabasha angedeutet werden. Beziehungsweise mit dem Wort Yabasha wird die Verkörperung, die Verseelung eigentlich dieser Gruppenseelen angedeutet. Also mit dem J kommt das Ich herein in diese diese Hülle, in diese astralische Hülle und drinnen flammt das Feuer des Geistes mit dem Shin und das Ganze ist eben stark durchseelt. Durchseelt, vielleicht auch da gleich ein Hinweis darauf oder eine Erinnerung, Astralisches und Seelisches ist in gewisser Weise dasselbe, aber wenn wir es jetzt bei uns Menschen uns anschauen, den Astralleib und unsere seelischen Wesensglieder. So sind die seelischen Wesensglieder zwar gewoben, könnte man sagen, aus dem Stoff des Astralleibes. Also das ist derselbe Stoff, der die ganze Seelenwelt ausmacht. Nur, dass es zu etwas individuell Seelischem wird, geschieht erst dadurch, dass das Ich hineinwirkt. Also das heißt, indem das Ich gestaltend wirkt im Astralleib, das heißt in dem, was ihm an Seelenkräften von der Natur her gegeben wird, erst indem das Ich darin wirkt und arbeitet, wird es zum eigentlich Seelischen. Das heißt, bei den Tieren, wo die individuelle Ich-Kraft nicht drinnen steckt, kann man in dem Sinn nur von diesem Astralleib sprechen, aber nicht von einem Seelischen, wie es der Mensch hat. Bei den höheren Tieren gibt es so gewisse leise Übergangsphasen. Also es gibt, weil da die Ich-Kraft schon sehr nahe herankommt, gibt es schon so ein bisschen was empfindungsseelenartig ist. Aber im Großen und Ganzen hat das Tier eben nur einen Astralleib und nicht das, was wir haben, Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseele. Also das entsteht erst durch die Tätigkeit des Ich. Sehr stumm gestellt, aber er vibriert.
Astralimpuls.
Ja. Ja, also das Herabsteigen der Gruppenseelen in das Trockene. Und die Frage ist jetzt auch, wie diese Seelenkräfte beschaffen sind, was der Unterschied eben jetzt ist zwischen dem Astralischen, das das Trockene ausmacht, aus dem also diese Astralleiber gebaut sind, und dem, was in dem Mayim, in dem Wässrigen lebt. Naja, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass man könnte sagen, eine gewisse Verdichtung entsteht, eine gewisse Verhärtung auch, könnte man sagen. denn diese irdischen, astralischen Gewässer, Mayim, die sind also etwas Strömendes, etwas sehr, sehr stark Bewegliches, etwas, was aus sich selbst heraus keine Grenze hat. Aus dem alleine könnte sich noch kein Astralleib bilden. Das ist etwas, was sozusagen zerrinnt in der Seelenwelt immer wieder. Also immer wieder sich auflöst in die ganze Seelenwelt hinein. Damit also einzelne Astralleiber, in dem Fall mal die sieben großen Astralleiber dieser Gruppenseelen, sich herausbilden, dazu muss eine viel stärkere Verhärtung passieren. Dem Strömen muss Einhalt geboten werden. Es muss also eine Art feste Grenze geschaffen werden. Innerhalb derer strömt dann natürlich immer noch etwas. Also man muss sich das so vorstellen, dass dieser Prozess der Trocknung, wenn man so will, der Verhärtung, der da passiert, vor allem an der Grenze passiert, also an der Grenze, die dann den Astralleib abgrenzt von der umgebenden Seelenwelt. Also es wird so eine Art, naja, astrale Haut, könnte man sagen, gebildet, das vor allem. Und innerhalb des Ganzen ist sehr wohl also noch natürlich eine sehr stark strömende seelische Erwachsamkeit vorhanden. Weil wenn es ganz erstarren würde, dann könnte ich damit auch nichts anfangen, wenn es also ganz erstarrtes Seelisches ist. Weil wenn das die Ich-Kraft, das Ich jetzt da heruntersteigt und wirkt in diesem Astralleib, dann ist die erste schöpferische Tat, die es tut, bezieht sich auf diesen Astralleib. Also vor allem das alles, was einmal am Anfang getan wird, bedeutet eine Umgestaltung dieses Astralleibes. Und erst dann vielleicht fließt es über und dass es auch in der Umgebung noch etwas ergreift. Aber zunächst gestaltet sich dieser Astralleib selber durch die Ich-Kraft oder wird gestaltet durch die Ich-Kraft, die da drinnen wirkt. Und dazu muss der Astralleib gestaltbar auch sein, also formbar sein, also trotzdem eine gewisse Weichheit haben, aber er darf nicht zerfließen in die restliche Seelenwelt. Also dadurch entsteht also eine Art astralische Haut, könnte man sagen. Und dadurch erscheinen diese Gebilde für den hellsichtigen Blick tatsächlich als mehr oder minder abgegrenzte Gebilde. Sicher nicht so scharf abgegrenzt wie unser Körper etwa, aber trotzdem eine deutlich erkennbare Grenze, die gebildet wird. Interessant, ja, diese Offenheit, vielleicht das auch noch kurz, diese Offenheit der Haut, also dass es nicht so eine ganz feste Grenze ist, sondern doch noch sehr viel Austausch mit der Umgebung möglich ist, das wird in dem Wort sehr schön, in dem Wort Yabasha auch sehr schön angedeutet, dadurch, dass es so stark nach A vokalisiert ist. A ist immer das sich öffnen. Yabasha, Yabasha. Also es ist praktisch alles noch A-vokalisiert da drinnen. Also noch sehr viel Offenheit drinnen. Und dass überhaupt so eine Grenzbildung stattfindet, welche Kräfte sind das, die das bewirken? Naja, es sind trotzdem, muss man sagen, die Egoismuskräfte. Nicht wahr, Egoismus oder manchmal kann man so der Stein auch die Antipathiekräfte, die bestehen darin, dass man eben Seelisches trennen will vom Rest der Seelenwelt, sich in ein eigenes verschließen will und vielleicht von der äußeren Seelenwelt irgendwas rauben will und da hineinnehmen will, aber ansonsten will man mit dem draußen nichts zu tun haben. Also es ist eigentlich ein Zurückstoßen der restlichen Seelenwelt. Und ein Leben in dem eigenen kleinen Astralleib. Ganz funktioniert das sowieso nie, aber doch, es gibt also hohe Grade des nur in sich Lebens. Und wir als Menschen heute sind in einer sehr starken Egoismusphase drinnen. Die hat eine gewisse Berechtigung und eine gewisse Notwendigkeit, weil in dem abgesonderten Bezirk etwas entwickelt werden muss, aber Das bedeutet dann eben auch, dass man erstens einmal ernst nimmt die Aufgabe, dass ich muss darin umgestaltend wirken, nicht einfach, es wird zum Sklave dieser Astralkräfte. Oft ist es ja so, dass der Mensch eben zum Sklaven dieser Astralkräfte wird. Das heißt, er wird der Sklave seiner Triebe, seiner Begierden und weiß Gott was alles, also seiner ganzen egoistischen Gelüste. Dann tobt sich der Astralleib aus auf dem Entwicklungsstand, auf dem er gerade ist, und das Ich schaut hilflos zu dabei. Das darf nicht sein. Aber es ist unter Umständen eben notwendig für das Ich, dass es so einen abgeschlossenen Bezirk hat, in dem es einmal umformend schöpferisch tätig werden kann. Weil unser kleines Ich könnte nicht jetzt schon mittendrin in der großen Astralwelt stehen und die als Ganzes umgestalten wollen. Das wär noch ein bisschen vermessen. Wir haben genug damit zu tun, unsere kleine Astralwelt umzugestalten. Da sind wir schon reichlich ausgelastet damit. Also es hat eine gewisse Berechtigung, dass dieser Egoismus unter Anführungszeichen in die Welt gekommen ist und damit eben seelische Einzelwesen ermöglicht, und diesen seelischen Einzelwesen ermöglicht, dass ihre Ich-Kraft darin tätig werden kann. Und trotzdem muss natürlich ein gewisses Maß an Kommunikation mit der äußeren Seelenwelt da sein. Also auch bei uns heute, wenn auch noch so stark der Egoismus ausgelebt wird, wenn nicht eine gewisse Durchgängigkeit zur restlichen Seelenwelt da ist, dann erstirbt der Mensch in sich seelisch. Also dann hat er letztlich nämlich auch für seinen eigenen Egoismus nichts mehr, weil dann wird das ganze Seelenleben zerbröckelt dann im Grunde. Weil so wie wir im physischen Sinn die Nahrung von außen brauchen, so braucht im Grunde auch der Astralleib die Seelennahrung von außen. Ohne die kann er nicht leben. Und in Wahrheit ist das im Seelischen sogar noch wesentlich stärker als im Physischen ausgeprägt. Und auch die Durchlässigkeit sozusagen zur Außenwelt ist auch heute noch bei den Menschen viel stärker als die Durchlässigkeit im Physischen. Aber auch da ist sie vorhanden. Nicht? Weil wir atmen durch die Haut beispielsweise, oder wir atmen auch durch die Haut ein und aus. Wir geben Flüssigkeit, Dünste ab durch die Haut. Also so, wir sind ja nicht wie ein Betonklotz, der ganz abgeschlossen ist. Da könnte man nicht leben. Und im Astralischen geht es noch weniger. Jetzt ist aber dieser Prozess, mit dem das Trockene gebildet wird, noch nicht zu Ende. Nämlich dieser Prozess, der letztlich zum Erdelement hinführt. Also dieses Trockene selber ist noch nicht das, was wir als das fertige seelische Urbild des Erdelements nennen können. Das ist es noch nicht. Dazu ist noch ein weiteres nötig, und wenn wir das noch einmal uns anschauen im Text, dann heißt es also zuerst, Vayomer Elohim Yikavu Hamayim Mitachat Hashamayim Elmachom Echat Veterai Hayabasha Vayichen. Also damit wird das Trockene geschaffen. Und dann geht's weiter. Vayikra Elohim Layabasha Eretz. Ulmikwe Hamayim Karayamim. Bis daher zunächst einmal. Also, und es nannten die Elohim das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannten sie Meer. Oder Meere in der Mehrzahl, wie auch immer. Yamim ist eine Mehrzahl. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, oder eine der letzten Male, ist im Übrigen dasselbe Wort, das die Mehrzahl von Tag bedeutet. Yom und Mehrzahl ist Yamim. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo der wirkliche Zusammenhang ist. Wir werden vielleicht noch was finden in die Richtung, aber... Also die Entwicklung des das Trockenen führt erst weiter zum eigentlichen Erdelement, zum Erez oder Arez. Und zwar geschieht das dadurch, dass es die Elohim benennen. Also sie nennen das trockene Erde. Und wenn die Elohim so etwas tun, dass sie etwas benennen, dann ist es eben nicht bloß eine äußere Namensgebung von etwas, das an sich selbst schon fertig ist. Sondern wenn sie etwas benennen, so bedeutet das zugleich auch, dass sie es schöpferisch weitergestalten durch die Kraft des Wortes. Das heißt, ihre Namensgebung ist schöpferische Kraft, die ein bereits vorhandenes weitergestaltet, weiter umgestaltet. Das kommt öfters in der Genesis dann vor, diese Benennung. Diese Benennung ist eigentlich erst so der richtige Individualisierungsprozess, der durchgeführt wird. Also da meißeln sie jetzt wirklich diese Einzelwesen heraus in einer ganz scharfen Gestaltung. Das Wort Eretz, Erde, klingt ja schon sehr scharf. Eretz, Eretz. Also das ist etwas noch sehr viel schärfer geformtes als das, was mit Yabasha angedeutet wird. Yabasha, das klingt alles noch sehr, sehr weich und rund, könnte man sagen. Das ist noch so eine sehr kugelige Gestalt. In Eretz wird es jetzt wirklich fest, scharf durchgestaltet, kriegt eine sehr scharf konturierte Form, könnte man sagen. Dann ist es wirklich das seelische Urbild des Erdelements. Und zugleich bedeutet es also eine noch stärkere Verhärtung des Astralischen. Also es ist auch ein Fortschritt in der Verhärtung des Astralischen. Eine Steigerung des Egoismus, wenn man will, in diesen Gebilden. Und sie werden unbeweglicher, seelisch unbeweglicher. Werden dadurch in einer bestimmten Form, könnte man sagen, festgehalten. Wobei festgehalten noch immer nicht ganz starr ist, wie bei uns ein Stein starr ist, sondern es ist immer noch eine gewisse Beweglichkeit drinnen. Aber es läuft jetzt auf das hinaus, dass dann diese einzelnen Gebilde wirklich diese Gattungsseelen werden und jedes einer bestimmten Gattung entspricht und sich nicht mehr umwandeln könnte in eine andere Gattung, sozusagen. Also das heißt, der Gestaltverwandlung wird eine Grenze gesetzt. Einfach innerhalb derer ist es beweglich, aber es ist doch eine Grenze gesetzt, die nicht überschritten werden kann. Das ist bei dem Yabasha noch wenig der Fall. Da entstehen zwar schon mehrere solche Gebilde, also zunächst einmal sieben, die den großen Gruppenzellen der Pflanzen entsprechen, aber die sind noch sehr ähnlich. Und da kann aus jedem noch alles im Grunde werden. Als Form kann man sich mit dem Yabasha, mit dem Bu, eher etwas Rundliches vorstellen. Das ist eine sehr allgemeine Form. Kugelform ist die allgemeinste Form überhaupt. Es ist also noch keine Form mit scharfen Kanten, noch kein Polyeder zum Beispiel, wie man es jetzt in einem räumlich-geometrischen Bild veranschaulichen will. Wenn Eretz geschaffen wird, hier Eretz geschaffen wird, dann ist das der Übergang sozusagen, könnte man sagen, zu den Polyedern. Von mir aus stellen Sie sich vor, die platonischen Körper, die ja sogar den Planetensphären entsprechen, so als Urgebilde. Nur jetzt als einfach meditative Vorstellung dazu. Also der Übergang von der Kugelgestalt, die noch bei allen sieben vorhanden ist, jetzt zu sieben unterschiedlichen geometrischen Körpern, die nicht mehr ineinander umgewandelt werden können, sondern die jeder für sich bleibt. Das ist also mit dem Wort Eretz dann hier an dieser Stelle gemeint. Also man sieht auch die Schwierigkeit, darin, dass das Wort Eretz oder Haaretz, wie es am Anfang der Schöpfung ist, nicht genau das gleiche bedeutet wie hier an dieser Stelle. Also das hat sich weiterentwickelt. Und das ist überhaupt wichtig, wenn man sich versucht, also aus diesen Worten heraus ein Bild zu gestalten, so ist das ja zunächst einmal immer ein sehr, sehr allgemeines, sehr unscharfes Bild noch. Also man darf sich ja nicht vorstellen, ich lese das Wort und jetzt kriege ich eine Fotografie, wie das ausgeschaut hat. So ist es ja nicht. Es ist nur eine vage Hindeutung auf gewisse Formkräfte, gewisse Gestaltungskräfte. Aber wie es im Detail ausschaut und worauf es sich im Detail bezieht, ist sehr abhängig vom Kontext, in dem das Ganze steht. Das heißt, es ist abhängig von der Stelle, in der es vorkommt in der Genesis. Es bedeutet am Anfang etwas zwar Verwandtes, aber doch eben noch nicht so weit Ausgereiftes, so weit in eine bestimmte Richtung Entwickeltes, wie jetzt hier am dritten Schöpfungstag. Und wenn das weitergeht, kriegt es dann noch eine zusätzliche Bedeutung, die nicht der ersten widerspricht, aber eine deutlichere Ausarbeitung des Ganzen ist. Also wir müssen diese Bilder auch immer in ihrer Metamorphose betrachten. Das ist ganz wichtig. Und eben nur der Zusammenhang, wo es im Ganzen steht, kann uns einen Hinweis, weiteren Hinweis eben auch dazu geben, wie wir das Bild uns vorstellen müssen, konkreter dann. Also am ersten Schöpfungstag ist dieses Haar jetzt nichts anderes als ein ganz dunkler, finsterer Weltbereich mit relativ undefinierter Form noch. Und von dem hat sich abgesondert das, was Hashamayim ist, in dem die Elohim drinnen stecken. Und von dem hat sich eben gelöst diese dunkle, ungestaltete, noch ganz ungestaltete Erdenwelt, in der noch gar nichts zu unterscheiden ist. Die ist im Grunde ein schwarzes Loch im Raum sozusagen, im Seelenraum. Aber es ist der Anfang der Astralwelt, aber noch einer sehr in sich wenig differenzierten Astralwelt. Das heißt, dem würde auch ein ganz, ganz dumpfer Bewusstseinsgrad nur entsprechen, dieser Welt Haaretz, wie sie am Anfang der Schöpfung genannt wird. Hier, am dritten Schöpfungstag, wo das bereits sehr stark durchstrukturiert wird, sehr, sehr viel enger geworden ist, das Gebilde, ist das Licht des Bewusstseins darin auch ein viel helleres geworden. Schon allein dadurch, dass vorher in dem Ganzen ja das Geistige geglüht hat. Es ist ja hervorgegangen aus dem Trockenen, aus Yabasha. Und in Yabasha wirkt die Ich-Kraft drinnen und da lodert das Feuer des Geistigen drinnen. Durch diese Tätigkeit, wenn man es wieder ins Bild fassen will, vertrocknet das Ganze so weit durch dieses geistige Feuer, dass dann das Eretz draus wird und dieses Eretz, also die Erde trägt aber die Spuren des Geistes, der darin gewirkt hat. Der ist allerdings jetzt draußen. Das ist auch interessant. Zumindest rein sprachlich. Das J ist da nicht mehr drinnen. Was drinnen ist, ist ein R, ein Resch, eine starke innere Regsamkeit. Also was Astralisches ist drinnen sehr regsam noch, innerhalb dieser scharfen Konturierung, also ist innerlich aber, wie soll ich sagen, sehr energiegeladenes Astralisches, das in eine scharfe Form eingefasst ist, aber das Ich ist draußen, das Ich ist nicht drinnen. Also man könnte sagen, Eretz, dadurch, dass diese schärfere Konturierung entsteht, werden verstärkt die Egoismuskräfte, wird verstärkt das Absondern vom Rest der Seelenwelt und zugleich erwacht aber darin eine sehr starke, man könnte sagen, triebhafte Tätigkeit mit dem R, mit dem Resch. Das ist da konzentriert drinnen. Und ist noch viel, viel stärker in gewisser Weise als das bei dem Haaretz am Anfang der Fall war. Ist also verstärkt, aber ins Kleine hinein komprimiert, auch könnte man sagen. Übrigens auch noch eine interessante Anmerkung zu dem, dass dieses Benennen der Elohim zugleich ein Schaffen ist. Das Wort für Benennen und für Schaffen, oder zumindest eines der Worte für Schaffen, weil wir haben nämlich ein anderes schon ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte gehabt, Bereshit bara Elohim, am Anfang schufen die Elohim. Das ist dieses Wort bara, das Schaffen. Es gibt aber noch ein zweites Wort, das man auch mit Schaffen übersetzen kann. Wir werden gleich auf den Unterschied kommen. Und das heißt Vayivra. Vayikra ist nennen, benennen. Vayivra, na, das werden Sie nicht finden. Im dritten Schöpfungstag, das kommt nämlich das erste Mal wirklich ausgesprochen, vorerst am fünften Schöpfungstag. Aber es ist auffällig, es ist praktisch dasselbe Wort, es ist nur ein einziger Konsonant ist anders, Vayikra und im anderen Fall Vayivra. Also statt dem K, statt dem Kof, das da in der Mitte des Wortes steht, steht bei Vayivra ein W, das ist ein Bet, aber eigentlich ein B, ohne Dagesh. Was ist der Dagesh? Der Dagesh ist das Punktal da drinnen, und dieses Punktal deutet an, ob es als B oder als W gesprochen wird. Wenn kein Punktal drinnen ist, und hier ist kein Punktal drinnen, dann wird es als W gesprochen. Also Vayivra. Das heißt, es hat was von dieser formenden Kraft des B drinnen, ist aber sehr, sehr unscharf geworden, weil W ist viel weniger konturiert als das B. B ist deutlich. Aber W ist sozusagen die Form nur sehr vage angedeutet. Aber es kommt aus derselben Wurzel heraus. Also es ist so, wie soll ich sagen, ein bisschen zerflattertes B, wo die Grenzen nicht so deutlich sind. Im Gegensatz dazu ist im Wort Vayikra im Benennen K, da ist das K drinnen. Vielleicht nicht so ganz so hart wie im Deutschen Vayikra, weil es wird sogar mit einem Kof geschrieben. Also Kof ist entspricht eher unserem Q, sogar unserem Kwe. Also es ist eine Art weicheres K irgendwo. Weil es gibt im Hebräischen gibt es das Kaf, das ist das eigentliche K, und es gibt das Kof, das ist das Q. Gesprochen wird es heute sehr ähnlich, aber das Kof, das Q ist etwas weicher als das Kaf. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Wort Vayivra, schaffen, und dem Wort Bara, schaffen, wie es am Anfang der Schöpfung steht? Na, der Unterschied ist der, dass dieses Bara, das da am Anfang steht, nicht aus dem Wort heraus erfolgt. Nicht unmittelbar aus dem Wort heraus. Das Wort der Elohim ertönt da noch gar nicht. Weil es steht nicht am Anfang, sagten die Götter oder sprachen die Götter, lasst uns Himmel und Erde schaffen. So beginnt es ja nicht. Sondern am Anfang schufen die Götter Himmel und Erde. Und vom Wort ist noch nicht die Rede. Sondern erst dann später, Vayomer Elohim Jehi Or Vayhi Or. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht. Und es ward Licht. Also da ist aber schon eine ganze Menge vorher passiert. Also der Geist, der Elohim schwebt über den Wassern und so weiter, und das Tohu Wabohu und dergleichen. Also das war alles noch vorher, bevor überhaupt das erste Wort der Elohim ertönt. Also das heißt, Vayivra bedeutet immer ein Schaffen aus dem Wort heraus. Und Bara ist nicht unmittelbar aus dem Wort heraus geschaffen. Das heißt, da der Unterschied ist dann, dass dort, wo Vayivra steht, wirklich der Christus direkt dahinter steht, denn der ist das Weltenwort. Also am Anfang wirkt der Christus noch nicht so richtig durch diese Elohim hindurch, sondern da sind sie mehr oder minder alleine zunächst tätig. Und erst dort, wo sie das Licht hereinholen in die Welt, da tun sie es mit Hilfe der Christuskraft. Da sind sie so weit, dass sie nämlich durch ihre siebener Gemeinschaft den Christus aufnehmen können und durch sich sprechen lassen können, sodass seine Kraft schöpferisch wird durch die Elohim. Also vorher bis dahin, bis zur Erschaffung des Lichtes, bis dahin müssen sie noch ohne diese Christuskraft in gewisser Weise auskommen. Da sind sie noch nicht reif genug, könnte man auch sagen, diese Christuskraft in sich aufzunehmen. Im nötigen Maße jedenfalls. Ja, also Vayikra Elohim Layabasha Eretz, das nannten die Elohim das trockene Erde, und dann geht's weiter, Ulmikve Hamayim Karayamim, und die Sammlung der Wasser nannten sie Meere. Was hat es jetzt mit dem Wort Yamim auf sich? Also so wie sie vorher das trockene Yabasha genannt haben, jetzt Erde, Eretz, so nennen sie die Wasser, Mayim, jetzt Yamim. Also vom Wasser wird es jetzt zum Meer. Schauen wir uns einmal diese, vergleichen wir mal diese beiden Worte, wo ist da der Unterschied, wo ist da die Weiterentwicklung? Es müsste sich eigentlich andeuten, eine Weiterentwicklung von dem, was bloß Wasser, Mayim ist, zu dem, was Meer geworden ist. Die Frage ist, können wir da aus der Sprache heraus ein Bild dafür gewinnen? Also das Erste, was auffällt, ist, sind nahezu, ja nicht nur nahezu, es sind dieselben Laute drinnen. Wenn ich hernehme, Mayim und Yamim, sind im Grunde dieselben Laute drinnen. Also es ist das M drinnen, es ist zweimal das M drinnen, es ist das J drinnen. Ja, es ist ich-betonter. Es ist ich-betonter, ja. Das ist ein guter Hinweis, richtig. Obwohl zwar im Mayim das auch schon drinnen ist, aber im Yamim kommt es als viel deutlicher Akzent jetzt heraus, die Ich-Kraft. Das ist richtig. Das heißt, es zieht Ich-Kraft stärker ein in dieses strömende astralische Element, also in das, was vor allem aus dem Bereich der flutenden Reizbarkeit stammt. Also da zieht jetzt eine viel stärkere Ich-Kraft ein. Das ist der wesentliche Fortschritt. Und das heißt, was heißt das für die ganze Erdenwelt? Das heißt also für die ganze Erdenwelt, wir haben zuerst gehabt den Weg zum Trockenen. Das trockene Yabasha ist etwas, wo auch die Ich-Kraft sehr stark einzieht. Dort bleibt sie aber nicht drinnen. Dort wirkt sie eine Zeit lang drinnen, indem sie aber gewirkt hat drinnen, wird sie wieder hinausgeworfen oder verlässt. Das Ganze, man könnte sagen, was zurückbleibt als Art, naja, Leichnam möchte ich fast sagen, ist das, was als Eretz bezeichnet wird, also das Erdelement. Also im Trockenen ganz starke Ich-Tätigkeit, in dem, was aber durch diesen Trocknungsprozess zurückbleibt, da ist das Ich nicht mehr drinnen. Aber es ist drinnen eine ungeheuer starke sehr dumpfe astralische Erwägsamkeit. Also dieses Resch deutet immer auf eine starke astralische Erwägsamkeit, aber auf eine sehr dumpfe, also eine relativ unbewusste. Das ist es, was im Erdelement drinnen lebt. Also man kann sagen, das Erdelement von der astralischen Seite besehen ist das Musterbild der niedersten Astralkräfte. Dieser ganz stark egoismusverhafteten Astralkräfte. Die leben im Erdelement ganz stark drinnen. Und nach außen ist aber diese starke egoistische Abgrenzung. Also nach außen ist es völlig verhärtet und darinnen tobt aber ungeheure Triebkraft, könnte man sagen. Das ist das seelische Bild des Erdelements. Was im Wässrigen jetzt lebt, das hat im Grunde einen Fortschritt, eine Erhöhung durchgemacht, indem es jetzt eben noch stärker durchzogen ist von der Ich-Kraft, indem es vom Mayim zum Yamim wird. Also da nimmt es stärkere Ich-Kräfte auf. Das ist wirklich durchgeistigt. Aus dem festen Element fällt das Geistige heraus, trägt nur mehr die Spuren des Geistigen, das in ihm gewirkt hat. Und das hat starke Konsequenzen. Also es gibt jetzt diese Polarität dieser beiden Elemente, des Erdelements, des Wasserelements. Oder wenn man es astralisch genauer bezeichnen will, diese stark egoistischen, geistlos triebhaften Astralelementes und dem anderen, dem relativ stark durchgeistigten, lebendig strömenden Astralelement. Diese Scheidung gibt es jetzt in der Erdenwelt. Und wenn jetzt eine weitere Entwicklung passiert, dann müssen die Schöpferkräfte im Grunde immer den Umweg über dieses wässrige Element nehmen und von außen dann hereinwirken auf dieses feste Erdelement. Also das feste Erdelement aus sich heraus, da würde nichts Schöpferisches herauskommen, weil da zunächst einmal das Geistige gar nicht drinnen ist. Sondern erst wo es befeuchtet wird, könnte man sagen, dort kann Schöpferkraft sich damit verbinden. Andererseits gibt es feste Erdelement oder diese starke Egoismuskraft, seelisch gesehen, gibt dem Gebilde, das jetzt entsteht durch den Schöpfungsprozess, eine sehr starke Festigkeit, eine sehr große Stabilität, könnte man sagen. Und das ist sehr wichtig und ist sehr notwendig, weil das Wesen des Schöpferischen, das Wesen des Geistigen ist, dass es gestaltet und umgestaltet, beständig. Wir hätten unsere ganze Welt nicht, wenn das Geistige ununterbrochen so weiterwirken könnte, weil dann wird es in der nächsten Sekunde schon wieder alles ganz anders ausschauen. Jeder Wurm würde sich beständig verändern, wir würden uns beständig verändern, also da wär keine Ruhe zu finden, weil der Geist ist eben einfach rastlos tätig und gestaltet um. Und damit also eine einigermaßen, sage ich mal, stabile äußere Schöpfung entsteht, in der sich auch gewisse Formen fixieren lassen und festhalten lassen, dazu bedarf es dieses Erdelements. Und das bedeutet im Seelischen aber diese starken Egoismuskräfte. Und trotzdem in denen aber trotzdem eine ungeheure, nicht zu unterschätzende Energie drinnen steckt. Also diese Kräfte können dann zum Beispiel dann sehr gefährlich werden, wenn diese Grenze, dieses Gefängnis, könnte man fast sagen, dass es eingesperrt ist, wenn das aufbricht, wenn diese Hülle zerbricht. Also wenn im Eretz das, was das Z, was die Grenze bezeichnet, wenn das wegfällt und nur mehr das R wirkt, dann ist das geradezu, könnte man sagen, astralische Sprengkraft, die da drinnen steckt. Also es ist innerlich eben nicht so ruhig, wie es äußerlich ausschaut. Äußerlich schaut es ganz, ganz tot aus. Aber drinnen wirken starke astralische Kräfte, die aber dann einen unheimlich ja, man könnte so einen zerstörerischen Charakter haben. Also wenn die hinausströmen in die umgebende Seelenwelt, dann richten sie dort Chaos und Ordnung an. Sie bringen alles durcheinander. Sie bringen zwar alles in Bewegung, aber eben nicht vom Geist geleitet, sondern in einer völlig chaotischen Weise im Grunde. Indem sie alles also zu sich heranziehen wollen, weil sie eben letztlich doch Egoismuskräfte sind. Und eben in der Seelenwelt, wenn sie richtig gesund ist, dann ist da immer ein gewisses Gleichgewicht auch vorhanden zwischen dem sich verströmen und dem Aufnehmen. Da muss immer ein Austausch sein. Und diese niederen Egoismuskräfte, diese sehr dumpfen, sehr unbewussten Egoismuskräfte, die wollen aus der Seelenwelt was an sich heranraffen, nichts anderes, geben überhaupt nichts. Also dadurch, dass die feste Grenze wegfällt, strahlen sie zwar hinaus, aber eigentlich nur, indem sie von dort was sich nehmen wollen, von dort etwas rauben wollen und sich nicht verbinden wollen, letztlich. Also dieses Zusammenwirken des Wässrigen und des Erdelements, das macht möglich, dass sich jetzt wirklich in der Erdenwelt diese sieben verschiedenen Gruppen Seelen der Pflanzen ausbilden. Das macht es möglich, dass also wirklich sieben verschiedene Grundgestalten festgehalten werden. Nicht in ganz starren Formen, aber doch in sehr unterschiedlichen Formen festgehalten. Das sind also dann diese sieben Gruppen Seelen, die heraustreten. Und das ist das, was dann eben geschildert wird. Das ist der nächste Schritt. Ja, vorher vielleicht noch wichtig, dass das Ganze auch wieder das Gegenstandsbewusstsein der Elohim erregt. Denn es heißt ja, nachdem die Meere gebildet worden oder als Meere benannt worden sind, danach heißt es Vayar Elohim Kitob auf der zweiten Seite dieses dritten Tages ist das über der Nummer 11. Das Vayar steht noch in der vorletzten Zeile am Ende. Vayar Elohim Kitob. Also sie sehen, dass es gut war, dieser erste Schritt. Und dass sie sehen, dass es gut war, heißt auch immer, sie erkennen, dass darin das Geistige liegt, das sie hineingelegt haben in die Sache. Dass ihnen das also im Widerschein entgegentritt. Dadurch ist es schön oder gut, denn etwas ist schön und gut, dadurch, dass es ein Bild, ein wahres Bild des Geistigen ist, das darin wirkt. Und nachdem das passiert ist, dann können eben die Elohim aus der Erde heraussprießen lassen, die ersten Pflanzen. Vayomer Elohim Tatshe Haaretz Deshe Ezeb Masriya Zera Esperi Oseperi Lemino Asher Tzaro Vo Al Haaretz Vayichen. Und es sprachen die Elohim: Lasset hervorsprießen aus der Erde junges Grün, Kraut, Besamen, Samen, Baum, Frucht, hervorbringend Frucht nach seiner Art, welcher ihr Same ist. Das ist jetzt so wirklich Wort für Wort übersetzt, da klingt es ein bisschen holprig. Also junges Grün, Kraut, Samen, Bäume, Früchte, alles das wird veranlagt und alles eben nach seiner Art. Le Minot, Das Wort dafür ist Le Mino, nach seiner Art, Mino, nach seiner Art.
Mir fällt auf, dass Eretz,
ja,
und das Wort für Samen, Sera, glaube ich, hast du gesagt.
Ja.
Ja, hat auch wieder dieselbe Buchstaben.
Ja, ja, richtig, 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 richtig. Das ist was sehr Interessantes. Man könnte sagen, dass was im Samen drinnen liegt, im Pflanzensamen, wenn wir sie anschauen, dann nehmen wir her einen Apfelbaum, nehmen wir die Frucht, den Apfel, und dann schauen wir uns die Samen an, die drinnen sind, also die kleinen Körnchen, die da in dem fünfstreifigen Gehäuse drinnen sind. Da ist eine ganz starke Zusammenziehung und Verhärtung drinnen. In dem liegt aber die ganze Kraft drinnen, einen neuen Apfelbaum hervorzubringen. Das heißt, in dem, was als Samen gebildet wird, wird dieser Komprimierungs-, dieser Verdichtungsvorgang, dieser Verhärtungsvorgang noch einmal gesteigert. Nicht wahr? Die erste Verdichtung war notwendig, dass überhaupt Pflanzen nach ihrer Art entstehen können und wuchern können und dass also feste, unterscheidbare Gestalten sozusagen hervortreten können, als seelische Gebilde zunächst. Aber in den Samen selber ist es noch einmal um eine gewaltige Dimension verdichtet und verhärtet. Also da wirken im Grunde noch stärkere Egoismuskräfte drinnen, könnte man sagen. Und letztlich auch durch einen Feuerprozess wieder durchgegangen. Also man muss sich denken, das, was in den Samen drinnen ist, ist das Ergebnis dessen, dass da starke geistige Kräfte hineingewirkt haben, dass das starke geistige Feuer drinnen gewirkt hat und sozusagen, naja, die Frucht vertrocknet hat zum Samen innerlich, oder einen Teil der Frucht innerlich vertrocknet hat zum Samen. In Wahrheit passiert es ja heute äußerlicher in der Natur, wenn die Früchte reifen und dadurch sich innerlich dann auch die Samen fertig ausbilden. Da geht es ja durch so eine Art Kochungsprozess geradezu durch. Und das bedarf aber auch des Sonnenlichtes von außen und so weiter.
Ascheprozess am
Schluss. Richtig. Es ist ein Ascheprozess, der dann ganz wichtig ist für die Erde, weil eigentlich die Samen so etwas wie eine Asche sind, die in die Erde hineinfällt. Und das ist hier auch notwendig. Also es ist so ein stufenweiser Prozess, könnte man sagen, wie in das irdisch-stoffliche, aber jetzt seelenstoffliche zunächst, immer mehr die Spuren des Geistigen eingegraben werden und verdichtet werden. Also es entsteht dadurch, könnte man sagen, eine Seelensubstanz, die immer stärkere Spuren des Geistigen in sich trägt. Also ein astralisches, das die Spuren des Geistes in sich trägt, der zuvor darin gewirkt hat. Und dann aber wieder rausgegangen ist. Wenn der Same fertig ist, geht der Geist heraus wieder. Weil vom J sehen wir da nichts wo drinnen. Also die Ich-Kraft ist da nirgends drinnen in den Samen, in Zera. Da ist nichts drinnen. Das ist die schärfste Form des Ganzen. In junges Grün, wenn man sich das Wort anschaut, Deje.
Das hat mich an die russische Tasche.
Ja, genau. Deje. Da ist zum Beispiel die Feuerkraft drinnen. Da ist die Feuerkraft drinnen. Und im Du ist immer so die Andeutung auch Einschlag des Geistes. Also das harte T besonders Du ist immer, da schlägt der Geist ein, so wie der Blitz einschlägt, schlägt der Geist ein. Wenn es Du ist, ist es ein bisschen gemildert, das Ganze, wenn es ein weiches Du ist. Also Deje, da schlägt so ein bisschen der Geist ein, aber da drin lodert es. Es dürfte so leicht brennbar sein, das Ganze. Also da lodert eigentlich diese irdische Substanz im Feuer des Geistigen. Und aus dem heraus gestaltet sie sich. Also man muss das so wie sich diese astralischen Pflanzengebilde, jedes nach seiner Art, irgendwie vorstellen wie astralische Flammen geradezu. Also dort, wo das sprießt und wuchert, der Ausdruck junges Grün, also von Grün ist eigentlich dann irgendwo wirklich die Rede, das ist halt unsere Übersetzung. In Wahrheit ist es ein, naja, sozusagen leicht vom Geist entzündliches Astralisches, das da flackert, aufflackert eigentlich, in einer irgendwie fassbaren Gestalt flackert. Man müsste das fast so vorstellen in der Imagination, also wie eine Flammengestalt, die aber ganz charakteristische Formen annimmt. Und bei einer anderen Pflanzenart wieder eine andere Form annimmt, eine etwas andere Form annimmt, sodass man sie deutlich unterscheiden kann. So wie, weiß ich nicht, eine Kerzenflamme anders ist als eine Gasflamme oder Ölfeuer oder sowas. Jedes hat seine eigene Charakteristik. Oder wenn, weiß ich nicht, Schwefel brennt, schaut die Flamme wieder anders aus. Oder wenn Phosphor brennt. Also es gibt die verschiedensten Erscheinungsformen von Flammen auch im sinnlich Äußeren. Und da wäre es jetzt also im Seelischen, so als Imagination, als Flammenformen eigentlich sich vorzustellen. Also sieben unterschiedliche Flammenformen, wenn man so will. Äsep, Kraut, ist ein wunderbarer Fortschritt von dem Wort, fällt mir jetzt gerade auf, von Desche zu Äsep. Erstens ist einmal jetzt das Sinn drinnen und nicht das Shin, geschrieben wird es gleich, bis auf den Punkt. Sch, das ist immer dieses drei zinkige Zeichen, was so wie eine Krone ein bisschen ausschaut, also in der Mitte des Wortes. Und wenn Sie schauen, im Wort Deje ist da über der rechten Zinke ein Punkterl. Und im Wort Äsep ist über der linken Zinke das Punkterl. Das ist für den Hebräer die Unterscheidung, ob es als Sch oder als S gesprochen wird, also ob es als Shin oder als Sinn gesprochen wird. Und vom Sch zum S ist schon Verschärfung da, rein vom Klang her. Sch, S, das ist was Schärferes, was Konturierteres dadurch, was Verdichteteres. Tatsächlich bei uns beim Sprechen wird auch der Atemstrom stärker verdichtet, wenn ich zum S übergehe. Da schießt er viel schärfer durch die Zähne durch dann. Also es ist von Deje nach Äsep ist ein Verdichtungsprozess drinnen. Und mit dem E-Charakter kommt auch wieder was, also an sich Haltendes, was sich Sperrendes hinein. Also es ist viel auf sich konzentrierter jetzt die ganze Erscheinung. Und mit Buh wird es auch noch ein bisschen umhüllt, Äsep. Also Deje ist noch was viel Flackernderes, möchte ich sagen. Da ist es jetzt also eine viel kleinere, viel kompaktere Flammengestalt, wenn man will. Und dann Zera, die Samen, da geht es jetzt zum Zade über, zum Z. Zade, das ist das erste Zeichen dieses Wortes, das so ein bisschen wie ein T ausschaut, wie ein T geschrieben ist. Zera. Wo darunter sind drei Punkte, darüber sind auch noch zwei Punkte. Dieser Buchstabe heißt Zade und wird eben als Z ausgesprochen. Geschrieben wird aber selbst, also wenn man es ins Deutsche übertragt, schreibt man es eben mit TS, Zade. Also so ein richtiges Z kennen sie eigentlich gar nicht, aber es ist Zade eben. Also da ist dann noch schärfer die Form drinnen. Noch schärfer diese Abgrenzung drin, aber dann Das war vorher noch gar nicht drinnen, also bei Teshe oder Esep kommt das noch gar nicht vor. Also diese ganz niedere Astralkraft, die entsteht im Grunde immer erst durch diese Verdichtung. Diese Verdichtung ist eben der Prozess des egoistisch Werdens der Astralkräfte. Das heißt, indem sie verdichtet werden und sich abschließen vom Rest der Seelenwelt, werden sie niedere Egoismuskräfte. Dadurch werden sie das erst. Also man kann nicht sagen, ja wo haben sie die jetzt hergenommen, wo haben sie die eingefangen im Weltenraum? Gar nichts haben sie es eingefangen, sondern es werden ganz normale Astralkräfte hergenommen und werden verdichtet und abgeschlossen vom Rest der Seelenwelt. Dadurch werden sie zu sehr dumpfen, sehr unbewussten, niederen, begierdenhaften Seelenkräften. Ja, dumpf schon allein deswegen, weil sie ganz in sich befangen sind und vom Rest der Welt im Grunde sehr wenig mitbekommen, vom Rest der Seelenwelt. Dadurch müssen sie dumpf sein. Und das entsteht also auf diesem Weg von Teshe über Esep nach Zera hinein. Dieses Verhärten ist dann natürlich auch sehr stark in dem Wort Etz für Baum. Da ist auch das Z.
Wie Etz.
Ja. Und Peri, Frucht, Peri in der Frucht, ist andererseits wieder sehr starke astralische Regsamkeit drinnen. Das ist jetzt weniger diese Abgrenzung betont, aber diese starke Regsamkeit. Auch das ist ganz richtig und ist heute noch so, weil wenn die Früchte reifen an den Bäumen, dann wirken da starke astralische Kräfte hinein. Nicht wahr? Pflanze hat ja an sich, also unsere irdischen Pflanzen haben keinen Astralleib, sondern nur einen Ätherleib. Also sie haben einen physischen Leib, einen Ätherleib und das Astralische wirkt von außen. Aber bei der Fruchtbildung kommt das Astralische sehr stark heran und wirkt sogar bis in diese Fruchtbildung unmittelbar hinein. Also die Früchte drinnen, die haben sogar so was wie die Andeutung eines Astralleibs oder zumindest Astralkräfte, die zeitweilig da drinnen wirken. Also da kommt die Pflanze stark in den Bereich der Astralkräfte. Sie wächst eigentlich immer entgegen den Astralkräften. Und dort, wo sie ergriffen wird, was passiert dann? Dann entsteht die Blütenbildung. Bei den ersten Pflanzen, ich spreche jetzt nicht von der Schöpfungsgeschichte, sondern die dann wirklich äußerlich in Erscheinung getreten sind auf Erden, also diese Farne, Schachtelhalme und das alles, da gibt es noch keine Blütenbildung, sind noch keine Blütenpflanzen. Das heißt, da kommt das Astralische noch nicht so stark heran. Erst später dann, wenn die Blütenpflanzen entstehen, was im Grunde nach der lemurischen Zeit erst der Fall ist, da dringt das Astralische viel stärker heran an die Pflanzen und durchdringt sie dort bereits in der Blütenbildung und insbesondere dann in der Fruchtbildung. Und glüht dann bis hinein in die Samenbildung, das wird eigentlich im astralischen Feuer gekocht, auch sehr stark, und das fällt dann unter als Same in die Erde. Und das liegt hier eigentlich im Wort Frucht schon drinnen irgendwo, dass da diese Astralkräfte stark drinnen sind. In Teshe nicht, in Esep nicht. In Peri, in den Früchten, ja. Und in Zera, in den Samen, erst recht. Da ist es auch drin. Und da kommt dann noch diese scharfe Grenze dazu. Bei Peri, bei den Früchten, ist es Puh. Das ist ein härteres Puh. Also da ist es noch nicht, also eher was Rundliches wieder, wie es die Früchte sogar äußerlich sind, also bis in das Bild hineinschnimmt sogar. Und nur mit einer bisschen härteren Schale jetzt versehen, also ein hartes P statt einem weichen P, das drinnen ist. Und das, was Baum ist, also wo dieses verholzende Prinzip ist, da tritt eben besonders hervor dieses Konturenbild, also Etz, Z, Z. Also diese Sache.
Und beim zweiten Tag, der Name heißt dann Zaro.
Zaro, genau. Genau. Also die Vokalisierung ist anders, richtig. Die Vokalisierung ist anders. Also die Vokalisierung hängt oft auch eben davon ab, in welchem Zusammenhang es steht, welche Worte rundherum sind. Wobei ich gestehen muss, also ganz durchschaut habe ich das auch noch nicht, wie wann sich das wo genau verwandelt. Aber es fällt auf, dass also dieselben Worte dann an unterschiedlichen Stellen anders vokalisiert werden oder teilweise anders vokalisiert werden. Schon zum Beispiel auch das Wort Eretz oder Aretz. Eretz und Aretz, Erde. Einmal heißt es Eretz, einmal heißt es Aretz. Ich meine, vom Sprachempfinden her kommt in Eretz halt noch einmal das E hinein, also dieser E-Charakter stärker herein. Aber es ist im Prinzip dasselbe Wort. Aber Sprache ist eben was Lebendiges und nicht ein starres Schema. Und man kann es auch nicht so starr aus, wie soll ich sagen, Bausteinen zusammensetzen.
Vielleicht die verschiedene Erde, also die Erde als ein Ganzer und dann die fruchtbare Erde, wo sie was ansetzen.
Ja, möglich, aber es ist dann, also sie nannten es Erde, heißt es um Eretz. Und dann unsere Sprachen Elam lassen hervorsprießen aus der Erde Haaretz wieder.
Nein, aus der Erde.
Aus der Erde, ja, bitte möglich. Möglich. Also es ist sicher, wenn vom Klang, also von der Sprache her kann man es schon sagen, also wenn es als Aretz gesprochen wird, hat es ein bisschen mehr Offenheit, als wenn es Eretz gesprochen wird. Weil einfach der stärkere E-Charakter hereinkommt. Also zum Beispiel der Erdboden so als ganze weiche Masse hat was Offeneres, als wenn ich zum Beispiel einzelne feste Gegenstände herausnehme, feste Gesteine sozusagen herausnehmen würde. Und sei es auch nur im seelischen Urbild. Also das gibt dem Ganzen noch was Härteres und noch was Abgegrenzteres, wenn ich Eretz dazu sage. Also es hängt wahrscheinlich mit so einem Empfinden zusammen auch irgendwo, da ist aus sowas heraus entstanden. Aber ich kann dazu nicht weiter wirklich was sagen, wie das im Hebräischen wirklich gehandhabt wird. Also ist für uns auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man es eben aus der Lautempfindung, aus der Sprachempfindung heraus auch diese feinen Unterschiede bemerken zumindest und dass es dadurch eine leichte Nuancierung gibt. Also das Ganze, was hier passiert im Prozess der Pflanzenbildung, ist also eine gewaltige Metamorphose, könnte man sagen, der Seelenkräfte. Das ist es. Es entstehen also seelische, abgegrenzte seelische Gebilde, die sich sehr stark metamorphosieren, die also verschiedenste Formstadien durchmachen, die einerseits also zu einem starken Festhalten einer typischen Gestalt führen, andererseits in sich was sehr stark Erregsames, aber ganz dumpf Bewusstes nur haben. Das ist der Prozess, der da also angestoßen und der da geschildert wird. Und vielleicht bevor wir also für heute aufhören, noch ein Hinweis, es hat wirklich auch die Pflanzenwelt, die draußen ist, sehr viel mit unserem Seelenleben zu tun. Die Pflanzenwelt draußen ist ein wunderbarer Spiegel unserer Seelenkräfte, die wir in uns haben. Und jede Pflanze, die draußen zu finden ist, ob es eine Rose oder eine Lilie oder sonst etwas ist, ob es ein Veilchen ist, besonders bei den Blütenpflanzen gilt das, besonders beim Farn, das ist nur sehr entspricht einem sehr undifferenzierten Seelenleben. Aber jede Blütenform drückt ganz bestimmte Seelenkräfte aus. Die sind in der Pflanze Form geworden, bei uns sind sie innere seelische Tätigkeit. Und dieser Zusammenhang wird hier sozusagen begründet. Hier wird der Grundstein gelegt dazu. Und später differenziert sich das halt dann, dass wir einen Teil davon als unser Seelenleben in uns behalten oder auch die Tiere in einer anderen Form halt nicht so reich ausdifferenziert. Und auf der anderen Seite bleibt es draußen in der Pflanzenwelt als, könnte man sagen, sichtbare Form stehen, die ein Bild dieser Seelenkräfte ist. Ist also eine wunderschöne Art der Betrachtung der Pflanzenwelt, einmal sie zu betrachten unter dem Gesichtspunkt. Und nur, man darf dabei ja nicht spekulativ vorgehen. Und oder auch, man muss auch nicht nachschlagen, was hat denn irgendwer gesagt, der Veilchen bedeutet dieses und der Rose bedeutet jenes. Was hat er nicht was anderes gesagt? Jetzt schau im dritten Buch, dort steht wieder was anderes. Also um das geht es. Es geht darum, einfach in der Betrachtung dieser Blütenpflanzen sie einfach einmal einzulassen, was sagt mir die, was empfinde ich dabei, und das einmal lassen, das immer wieder zu machen. Und irgendwann kriegt man so ein gewisses Gespür dafür, welcher Seelenkraft das am ehesten entspricht. Oder man muss es erst spüren lernen einfach. Vorher spüren lernen und dann erst versuchen, überhaupt einen Namen dafür zu finden, weil es sind so auch so Seelenempfindungen, für die es auch nicht so einfach fertige Namen oft gibt, die so genau treffen in Wahrheit, weil es sind sehr differenzierte Seelenstimmungen und die gilt es zu erleben. Und warum das eine gute Übung ist, vor allem deswegen, weil wir uns dadurch viel feinerer seelischer Nuancen bewusst werden können. Indem wir also sozusagen einmal eine bestimmte Pflanze betrachten, diese Blütenform betrachten, leben sozusagen mit ihr und uns von ihr etwas erzählen lassen, wacht langsam unser Bewusstsein für bestimmte Seelenkräfte in uns erst so richtig auf. Weil wir verschlafen ja in Wahrheit das meiste, auch unseres eigenen Seelenlebens. Das meiste ist maximal halb bewusst. Und das kann ein ganz guter Weg sein, Elemente des eigenen Seelenlebens stärker ans Bewusstsein zu heben. Einfach. Aber dazu muss man wirklich völlig die Spekulation ausschalten. Das ist ganz wichtig, weil sonst kommt mit Sicherheit nichts raus. Man muss einfach warten, bis man dieser Empfindung, die erst sehr undeutlich ist, bis man der irgendeinen Namen geben kann. Überhaupt. Das muss man zuwarten, dann bringt es was. Also ist eine wunderschöne Sache. Und das Blumen schenken und so kriegt dann einen ganz anderen Aspekt. Da man eine Empfindung dafür hat, wie bestimmte Blütenformen dann zu einer bestimmten Person auch wirklich passen und ihr dann vielleicht dadurch wirklich eine Anregung geben können, ihre eigenen Seelenkräfte stärker ins Bewusstsein zu heben. Das ist natürlich ganz minimal, das ist schon klar, aber es ist mehr, wenn man es richtig auswählt halt und richtig macht, es ist mehr als bloß eine nette Aufmerksamkeit, ja. Aber da steckt eigentlich was Geistiges dahinter. Da steckt etwas dahinter, wo man dem anderen, dem man die Blumen schenkt, einen Anstoß geben kann, die eigene Seele besser, Spur zumindest besser zu verstehen, wenn er es auch so entgegennimmt und sie wirklich nicht nur freut über die Blumen, sondern sie auch wirklich betrachtet, eben die paar Tage, solange es halten lebt damit. Man kann ja vielleicht auch eine Topfpflanze schenken, halt länger, wie auch immer. Aber ist doch was Wunderschönes. Das Gedanke zum Valentinstag, der vorbeigegangen ist gerade. Also man kann auch aus der Anthroposophie was dazu sagen.
Immer.
Richtig. Ja, in diesem Sinne werden wir uns dann das nächste Mal in 14 Tagen weiter mit dem dritten Schöpfungstag beschäftigen.
Danke.
Nächste Woche, wie gesagt, dann im Brunnengebirge.